SWR 2 Lesenswert Magazin.
Anfang der 90er Jahre kommt der indische Student Kailash in die Vereinigten Staaten nach New York. Dies ist die Geschichte meiner ersten Jahre hier und meiner ersten Lieben, schreibt er. Aber die Entwicklung hin zu dem, der ich heute bin, diese Evolution, wenn man so will, reicht bis zurück zu den Affen, die mich als Kleinkind umgaben. Dies ist mein ganz persönlicher Ursprung der Arten. Amitava Kumar, 1963 im indischen Ara geboren, erzählt in seinem Roman Am Beispiel des Affen nicht nur Kailashs Geschichte, sondern auch seine eigene. Und zwar in einem interessanten Mix aus Einwandererroman, Entwicklungsroman und Campus-Novel. Ich begrüße die Kritikerin Ursula Merz im Studio. Frau Merz, da kommt dieser Student in seinen 20ern aus seinem indischen Dorf nach New York und zwei Sachen treiben ihn an, der Hunger nach Bildung und ein großer Erfahrungshunger, vor allem in Sachen Liebe und Sex.
Ja, und Sex.
Ich muss sagen, mich hat der Ton, in dem dieser Kailash erzählt, gleich sehr angesprochen. Es ist so eine Mischung aus Neugier und auch Befremden, sehr offen. Bisschen naiv, manchmal vielleicht sehr leicht und mit einer großen milden Ironie. Wie ging es Ihnen mit dem Sound?
Es ging mir ganz ähnlich. Der Ton hat etwas Staunendes zum einen. Also man sieht den Einwanderer, den vieles verwundert. Er hat aber auch etwas Keckes. Also ironisch Keckes, würde ich sagen. Dieser junge Mann, der von vielem keine Ahnung hat und plötzlich da steht auf dem Campus, Frauen kennenlernt, auf der Straße Frauen sieht, die in seinen Augen fast nichts anhaben. Die haben Shorts und T-Shirts oder so an. Der wird uns nicht dargestellt als der Einwanderer, der ohnmächtig überwältigt ist, sondern der sich auch seinen Spaß irgendwie macht. Er ist, um es mal mit einem drastischen Wort zu sagen, er ist kein Opfer der kulturellen Vermischungen, sondern eher so ein staunendes Kind seiner selbst und seiner Situation. Der ganze Roman hat etwas Verspieltes und auch der Ton hat es.
Und daher kommt es, dass das Ganze eben kein großes Einwanderungsdrama wird.
Erstaunlicherweise nicht.
Sondern eher was sehr Leichtes und Spielerisches und auch Ironisches.
Es hat was, wie gesagt, was sehr Verspieltes. Und man spürt sozusagen auch einen gewissen Stolz des Einwanderers, der nicht gewillt ist, sich sozusagen vor der großen amerikanischen dominanten, weltdominanten Kultur zu beugen und sie allzu sehr zu bewundern, sondern der sich sozusagen seine Glücksgefühle, seine seelische Souveränität bewahrt. Das ist auch das Erstaunliche. Also es ist keine Tragödie, die wir hier lesen. Gut, man muss vielleicht eins dazu sagen, wir befinden uns hier im akademischen Milieu. Das ist natürlich, also der junge Mann, der da in den 90er Jahren von Indien nach New York kommt, um zu studieren, ist natürlich ein privilegierter junger Mann. Er hat einen großen sozialen Überblick, aber natürlich gehörte er auch schon in Indien einer privilegierten akademischen Klasse an. Er ist nicht der Einwanderer, der irgendwie ohne einen Cent in der Tasche da ankommt. Das macht einen Unterschied.
Ja. Er spielt auch mit diesem Bild des Affen. Im deutschen Titel taucht es ja schon auf, im Buch dann auch mehrfach. Kailash ist in seiner Kindheit von Affen umgeben. Wie haben Sie diese Allegorie gelesen?
Dieser Affe ist, wie Sie sagen, eine Allegorie, aber eine sehr vieldeutige. Und er dient für allerlei auch sehr skurrile Anekdoten, von denen es im Übrigen überhaupt in dem Roman viele ist. Eine Anekdote handelt davon, dass eines Tages bei der kleinen Schwester des Ich-Erzählers, also noch in Indien, ein Affe im Kinderzimmer war und an eine Pistole kam. Und der Affe nahm also die Pistole und bedrohte die Schwester. Es ist so ein Witz, kennt man eigentlich aus dem Schimpansen. Filmen oder so, ja. Und alle sind vor Angst erstarrt und der Affe hat es aber dann doch nicht ganz verstanden und hat die Pistole in die falsche Richtung gelenkt und abgeschossen und sich getötet. Und dann geht es um Rhesusaffen, die aus Indien transportiert wurden in die USA, zum einen für Forschungszwecke, zum anderen wurden die aber ja auch von der NASA ins All geschickt. Ich glaube, diese Bilder haben wir alle vor uns. Also sozusagen, der Affe ist eine allegorische Allrounder-Figur und natürlich ist es sozusagen die Figur, von der sich ganz einfach sagen lässt, wir alle stammen von ihm ab. Egal von welchem Kontinent, wir stammen vom Affen irgendwie ab und das macht uns sehr gleich.
Die ersten Kapitel im Roman sind den Frauen im Leben des jungen Studenten gewidmet. Jennifer, Nina und Kayan heißen sie. Alle drei kluge, politisch engagierte Frauen aus dem Uni-Umfeld, mit denen er so gewissermaßen die Liebe erprobt, den Sex auch erprobt.
Es geht schon übers Erproben reichlich hinaus.
Ja, okay. Aber in allen drei Fällen geht es irgendwann schief. Beziehungen zerbrechen alle.
Ja.
Aber auch diese sehr unterschiedlichen und eigensinnigen Frauenfiguren finde ich sehr genau und mit großer Sympathie gezeichnet vom Autor. Ich mochte die.
Ja, ich mochte die auch. Ich mochte auch den Blick, obwohl diese Beziehungen scheitern, wobei unser Ich-Erzähler unter Kalisch nicht ganz unschuldig ist. Denn wenn er mit einer sich liiert hat, will er trotzdem doch noch mehr ausprobieren von den Freiheiten, die ihm die amerikanische Kultur irgendwie bietet. Also er ist nicht der Treueste, auch nicht immer der Ehrlichste. Aber das sind interessante, haben Sie vollkommen recht, auch sehr eigenständige Figuren, diese Frauen, auch ein bisschen spröde zum Teil, aber sehr charakterstark. Ich glaube, die wichtigste dürfte die Nina sein. Die nimmt im Mittelteil des Romans eine lange Strecke ein, mit der ist er auch am längsten zusammen. Sie unternehmen eine lange Reise durch Amerika, durch die amerikanische Provinz. Er stellt sich das alles ein bisschen toller vor, so schön ist es dann doch nicht, wie im Zelt zu schlafen oder in Motels. Also auch da gibt es allerlei Burlesken und witzige Geschichten. Und interessant finde ich, dass der Leser sozusagen nie so frontal damit konfrontiert wird. Also mit der Botschaft, hallo, wir haben es hier mit zwei Kulturen zu tun, einem Inder und einer Amerikanerin. Es wird nicht so ausinterpretiert. Obwohl dieser Roman sehr schwungvoll erzählt ist und geschrieben ist, gibt es dann doch eher so subtile Zeichen. Zum Beispiel eines. Also beides sind, Nina und Kalesh sind irgendwie aufgeklärte, auch linke Studenten, sind sehr belesen und so weiter. Aber eines Tages stehen sie zum Beispiel in der U-Bahn in New York und da ist ein ganz großes Werbeplakat, wo der Taj Mahal abgebildet ist. Und Kalesh hat immer schon festgestellt, dass Nina sich eigentlich für Indien überhaupt nicht interessiert. Nicht wirklich. Also auch nie sagt, sie würde da mal hinfahren oder so. Das hält sie vielleicht für überflüssig. Nun sind die Amerikaner auch nicht so kulturell interessiert an anderen Ländern. Das weiß man, aber nun ist es eine aufgeklärte Studentin und die steht vor dem Bild des Taj Mahal und sagt, ach nö, wenn ich in Indien wäre, würde ich mir den nicht anschauen. Das ist natürlich schon ungeheuer. Es ist so, wenn man einen Freund hätte und er sagte, also wenn ich nach Europa komme, also in Petersdom, Eiffelturm, und das ist ja nichts, ne? Das würde mich nicht interessieren. Er sagt aber nichts dazu. Er würde ihr gerne aber Indien ein bisschen näher bringen und ihr ein paar Dokumentarfilme zeigen und sie gehen in einen Videoshop und kommen raus mit einem Thriller, einem amerikanischen Thriller dagegen. Gegenwart, nämlich dem Schweigen der Lämmer mit Judy Foster, wie wir wissen, und Anthony Hopkins. Einer der grausamsten Filme, die man sich vorstellen kann. Und sie gucken ihn zusammen an und dann dreht sich's nochmal. Sie, die Nina, tut ihm so, als würde sie den Film nicht kennen, um sozusagen genauso naiv, pseudonaiv wie er draufzuschauen. Aber es stimmt nicht. Er merkt, sie kennt den Film. Und in einer kleinen Nebenbemerkung sagt er dann, dass er begonnen hat, ihre Lügen zu zählen. Und das ist was ganz Verdächtiges. Also sie lügt ihm zuliebe manchmal, ja? Was man übrigens manchmal tatsächlich auch macht, dass man jemanden, der aus einem anderen Land kommt, aus einer anderen Kultur, auf etwas nicht aufmerksam macht, um ihn nicht zu blamieren, um ihn nicht zu kränken. Was aber nicht, nur so halb
aber
in Ordnung.
Aber das ist ganz fein und toll von dem Autor
ganz, ganz fein
beobachtet.
Und auch, gemacht, dass er anfängt, diese Lügen zu zählen, da lernt man ihn auch nochmal von einer eben doch sehr viel empfindsameren Seite kennen, als er sonst so durch die Du-Seiten, durch die Episoden geht. Ja. Und das finde ich sehr interessant.
Ja. Wie überhaupt der Roman voll ist von kulturellen Bezügen, ist ja auch ein Campusroman. Ja. Die bewegen sich in der Kultur, die gehen ständig ins Theater, die gucken Filme, die gucken aber nicht nur amerikanische Filme, sondern auch indische Filme. Sie beschäftigen sich mit chinesischer Kultur. Also es ist überbordend, die Bezüge. Sie lesen natürlich etliche Bücher, deren Titel genannt werden, wissenschaftliche Bücher, Romane. Auch da ist es ja ein riesiger Mix. Ja?
Es ist ein riesiger Mix. Also vielleicht, um es mal ein bisschen einzuordnen, wir haben es hier mit einem Roman im Grunde aus der Tradition der literarischen Postmoderne zu tun. Es klingt immer so schrecklich, das Wort. Ich glaube, immer wenn man es hört, denkt man, oh Gott, es ist zwar anspruchsvoll, aber kaum leserlich.
Dieser ist total leserlich.
Es ist nicht. Postmoderne heißt in dem Fall nur, dass die Form, die Genregrenzen, die Gattungsgrenzen ein bisschen offen sind. Also es gibt zum Beispiel Fußnoten wie in einer wissenschaftlichen Arbeit, aber die Fußnoten sind ungeheuer witzig. Ja. Es geht durch die Zeiten, durch die Erzählzeiten, es werden Bücher zitiert, aber es ist
vielleicht Fotos sogar. In
Fotos, aber wir können uns darauf einigen, der Roman ist wirklich sehr gut zu lesen. Ja, ja. Leicht zu lesen auch. Also er kommt einem sehr entgegen. Trotzdem ist es sozusagen postmoderne Literatur, aber noch um einen Aspekt bereichert, nämlich es ist doch typisch postkoloniale Literatur. Ein guter Freund von dem Autor ist Tejo Cole, der ganz ähnliche Bücher schreibt, in denen Fotos vorkommen, Episoden, wissenschaftliche Abhandlungen und wo sozusagen die offene Identität, um die es inhaltlich geht, abgebildet wird in der Form des Romanes. Und es gibt zum Beispiel eine wichtige Figur, die haben wir noch nicht erwähnt.
Der Mentor wahrscheinlich.
Der Mentor und der Dozent. Kalisch. Genau. Ja. Es gibt ein reales Vorbild.
Also das ist ein sehr charismatischer Professor.
Linker Aktivist.
Alle Studenten zu Füßen liegen. Genau. Er macht Dinnerpartys, er gibt ihnen ihre Themen. Genau. Also der bewunderte große Professor. Und für den gibt es ein reales
Vorbild. Für den gibt es ein reales Vorbild, nämlich Iqbal Ahmad. Er ist gestorben, war ein indisch-amerikanischer Professor, Politikwissenschaftler und eben auch ein linker Aktivist, den hat es tatsächlich gegeben und der Autor hat bei ihm studiert. Das heißt nicht, dass alle Episoden, die da erzählt werden, real stattgefunden haben, aber es ist auch eine Mischung aus Realität, Autobiografie und Fiktion. Mhm. Auch das ist was typisch für diese postkoloniale Literatur, also sozusagen für diese Autofiktion, wo allerlei Wahres, Unwahres vermischt wird. Eine Episode, von der ich fest davon überzeugt war, die muss erfunden sein, die stimmt wirklich. Denn dieser Dozent, dessen reales Vorbild, wie gesagt, Iqbal Ahmad war, wurde in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, 1972 glaube ich, zusammen, und es steht als Episode im Roman, wurde zusammen mit drei Nonnen und drei Priestern angeklagt und verdächtigt, Henry Kissinger entführt haben zu wollen. Also warum sollen Nonnen und Priester und ein Politikwissenschaftler in Amerika Henry Kissinger entführen wollen? Dachte ich, als ich es gelesen habe, ein toller Einfall, war aber real so. Es war real, also 1972 wurde Iqbal Ahmad verdächtigt, Henry Kissinger entführen zu wollen, was er nicht gemacht hat.
Aber dieser politische Aktivismus, der
ist sehr wichtig.
Spielt ja in vielerlei Hinsicht auch eine Rolle in dem Roman. Es geht um den indischen Befreiungskampf und man erfährt sehr viel über China in dem Roman. Als Hintergrund taucht immer wieder der Irakkrieg auf in den 90er Jahren.
Der erste Irakkrieg, Anfang der 90er Jahre.
Also das schwelt immer hinter diesem doch so leicht lesbaren Roman, diese ganzen Problematiken der globalen Kriege.
Also der historische Hintergrund ist immer da, wobei die Erzählzeit, die eigentliche, sind Anfang der 90er Jahre. Mhm. Da kommt Kailash, der indische Student, nach Amerika. Insofern ist der erste Irakkrieg ganz aktuell. Aber von da aus gibt es sozusagen viele Linien in die historische Geschichte bis zum frühen 20. Jahrhundert. Aber der Schwerpunkt ist natürlich der koloniale Befreiungskrieg Indiens und dann auch die tragische Teilung Indien und Pakistan. Genau.
Der Autor Amitava Kumar ist dem akademischen Betrieb treu geblieben. Er lehrt heute Englisch an einer Elite-Hochschule. Er hat Gedichte veröffentlicht und einige nicht-fiktionale Bücher. Am Beispiel des Affen ist sein erster ins Deutsche übertragener Roman. Ich finde, ein sehr gelungener, starke Bilder, leichthändig, mit viel Selbstironie erzählt. Und man lernt eben nebenbei noch sehr viel über Indien und China. Hat er Sie auch überzeugt?
Er hat mich sehr überzeugt und meine Lektüre-Erfahrung ist ganz ehrlich der Ihren, dass ich erstaunt war, wie amüsant dieser Roman eigentlich ist.
Vielen Dank, Ursula Merz. Mit ihr sprach ich über den Roman Am Beispiel des Affen von Amitava Kumar, gekonnt übrigens aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingel, 320 Seiten, erschienen bei Hansa.